Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Und vielen Dank vor allem auch für die Einladung, die mich wirklich ganz extrem freut, vor so einem unglaublich informierten Publikum heute sprechen zu können. Also eben, wie du schon erzählst, beschäftige ich mich eben mit der Kategorie des Dokumentarischen und bin eigentlich über die Beschäftigung mit der Gegenwartskunst dazugekommen. Und wenn man versucht, da dokumentarische Darstellungsformen zu beforschen, kommt man ganz schnell zu der Frage, was denn eigentlich die Spezifika des Dokumentarischen sind oder dokumentarischer Darstellungspraktiken. Was unterscheidet sie von anderen Formen von wirklichkeitsbezogenen Darstellungen? Wir verwenden alle das Wort oder die Kategorie, die Klassifizierung sehr selbstverständlich, sowohl im Alltagsgebrauch als auch in der Forschung. Wenn wir sie aber versuchen zu definieren oder irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, dann scheint sie uns so richtig unter den Fingern wegzurinnen. Also man kann es kaum irgendwie festmachen, was denn die Spezifika genau sind. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass es sich um eine bestimmte Art von Wirklichkeitsreferenz handelt. Wie dies aber jetzt genau beschaffen ist oder wodurch sie hergestellt wird, ist sehr, sehr vielfältig und vor allem ändert sie sich ständig. Ich nehme da immer so ein kurzes Beispiel aus dem Filmbereich, das ich mich hier fast nicht zu erzählen traue, weil ich eigentlich schwach auf der Brust beim Film bin, aber aus meiner Laienperspektive ist auch mir ausgefallen, dass in den 60er Jahren im Direct Cinema der Filmprozess versucht wurde, möglichst unsichtbar zu gestalten, also Schnitt, Tontechnik und diese Dinge, um den dokumentarischen Effekt zu erzielen. Und in den 90er Jahren wurde dann ganz im Gegenteil, dass der Filmprozess selber bewusst unsichtbar gemacht und das als ein dokumentarisches Mittel eingesetzt. Das heißt, es sind nicht bestimmte ästhetische, mediale oder technische Strukturen, die die Spezifik dokumentarischer Darstellungsweisen ausmachen. Sondern man kann vielmehr sagen, dass in einem Spannungsfeld von Bildgebrauch, Funktion, Ästhetik, Technik und medialen Konstellationen immer wieder neu hergestellt wird. Das heißt jetzt für die Kategorie des Dokumentarischen, dass sie aus einem Zusammenspiel von Darstellungspraktiken auf der einen Seite und Begriffen auf der anderen Seite immer wieder neu ausverhandelt wird. Und um jetzt die Dynamiken dieser Prozesse ein bisschen genauer fundieren zu können, war mein Schritt an den Beginn der Formierung dieser Kategorie zurückzublicken und zu fragen, was für Traditionen und Brüche, welche Praktiken, Denkfiguren und auch Politiken denn dazu geführt haben und sich dann folglich auch eingelagert haben in diese Kategorie. Und mir ist es wichtig, dass es mir nicht darum geht, jetzt einen wahren Kern oder irgendetwas Wesenhaftes des Dokumentarischen da herauszufiltern oder zu rekonstruieren, sondern es geht mir genau darum, diese Fluidität der Kategorie und diese Wandelbarkeit genauer beleuchten zu können und gerade das fruchtbar zu machen, dass es eben eine fluide, dass es keine feste Kategorie ist. Und gerade dadurch sich auch unglaubliche Spannungen und Ambivalenzen ergeben, die meiner Meinung nach gerade das Fruchtbare an dieser Kategorie sind. Und dafür, Friedrich hat schon angesprochen, kann ich jetzt hier nur einzelne Teile vorstellen und einzelne Mosaiksteinchen sozusagen zusammensetzen, was alles dazu beigetragen hat, dass sich diese Kategorie formiert hat. Das muss bruchstückhaft bleiben und ich werde mich heute auf die Fotografie konzentrieren. Und wenn man jetzt im Bereich der Fotografie schaut, wie man denn eigentlich die Einführung der Kategorie dokumentarisch rekonstruieren kann, kommt man am schnellsten oder am naheliegendsten auf die Entwicklung der indexikalischen Medien, Fotografie und Film. Schaut man aber in die zeitgenössische historische Literatur, dann fällt einem auf, dass vor den 1920er Jahren eigentlich der Begriff des Dokuments oder des Dokumentarischen nur ganz, ganz selten vorkommt. Wenn von Fotografien gesprochen wird, dann von oder allem, was wir jetzt als dokumentarisch bezeichnen würden, dann wird es mit Veranschaulichung, mit Aufzeichnung, detailgetreue Wiedergabe und so weiter beschrieben. Nicht aber mit Dokument oder dokumentarisch. Und der Fotohistoriker Bormann Newmall hat 1938 festgestellt, dass die Verwendung des Begriffs dokumentarisch im Zusammenhang mit Fotografien relativ neu sei. Das heißt, 1938 war aber die Fotografie schon fast 100 Jahre alt, der Film schon fast 50. Das heißt, es kann nicht in einem direkten Zusammenhang stehen oder kein maßgeblicher Faktor gewesen sein. Gleichzeitig wurden im Zuge der Etablierung der Kategorie des Dokumentarischen ab den späten 20ern und verstärkt dann in den 30er Jahren auch ältere schon bestehende Darstellungen retrospektiv als dokumentarisch klassifiziert. Das heißt, es können jetzt auch nicht neue Darstellungspraktiken gewesen sein, die einen Impuls gegeben hätten für eine neue Kategorie, sondern es wurden auch ältere subsumiert. Und ich habe dann Beispiel mitgebracht, also wirklich nur die Klassiker. Links eine Fotografie von Jacob Riis aus den 1880er Jahren, die mittlerweile also zum Kanon der Dokumentarfotografien gehört, wo aber kein Zeitgenosse die je als dokumentarisch bezeichnet hätte. Und rechts von Louis Hein, der zwischen 1900 und 1914 sehr viele solche ähnliche Fotografien geschaffen hat, die jetzt auch zum Kanon gehören und nicht als dokumentarisch bezeichnet wurden. In der Fotografiegeschichtsschreibung wird als einflussreichster Faktor für das Aufkommen in der Kategorie des Dokumentarischen meist auf den Bereich des Films verwiesen. Und da vor allem die Etablierung der Bezeichnung Dokumentarfilm durch John Grierson hervorgehoben. Also dieser habe 1926 in einer Kritik den Film Moana von Robert Schaefer Hurty erstmals dokumentarisch genannt. In der Folge habe sich die Bezeichnung dann weitgehend durchgesetzt und sei auch auf Fotografien übertragen worden. Diese Rückführung von der Kategorie in der Fotografie auf den Bereich des Films, die gab es schon sehr früh von dem erwähnten Fotohistoriker Bormann Newhall, wurde sie schon 1938 gemacht und der hat schon diese Systematisierung, die im Bereich des Films stattgefunden hat, als Impuls angenommen dafür, dass die Bezeichnung noch auch in der Fotografie verwendet wird. Nun ist jetzt diese Gründungslegende im Bereich des Films auch schon dekonstruiert worden. Es wurden frühere Verwendungen nachgewiesen, zum Beispiel durch Brian Winston. Was aber ja gesagt werden kann, ist, dass es vor den 1920er Jahren nur sehr selten die Bezeichnung dokumentarisch gab, ab den späten 20er Jahren sie dann zur Regel wurde und dann sehr gehäuft auftrat. Und ganz ähnlich verhält sich es auch in der Fotografie. Auch hier gibt es vereinzelt frühere Nennungen und ab den späten 20ern, vor allem aber in den 30er Jahren, tritt sie ganz gehäuft auf. Und diese frühe Rückführung auf den Bereich des Films wird auch von sehr berühmten Fototheoretikerinnen und Theoretikern wie Abigail Solomon-Godot, Tim Stahl, Susanne Holzbach bis heute übernommen, dass das so der auslösende Moment gewesen wäre. Dann gibt es aber auch noch einen kleineren Teil von Fotohistorikerinnen, die die Kategorie auf das Werk von Eugène Achet zurückführen, der in den 1890er Jahren seine Fotografien Dokumente genannt hat. Liest man jetzt aber die historische Literatur, dann wird deutlich, wie ich schon kurz angesprochen habe, dass es auch schon vorher vereinzelt Nennungen gibt und dass beide diese Versionen der Geschichte der Kategorie des Dokumentarischen zu kurz greifen. Denn schon ab den 1880er Jahren gibt es in diversen Kontexten die Bezeichnung von Fotografien als Dokumenten. Oder es gibt einen Hinweis darauf, dass der Dokumentstatus angestrebt wurde. Die Praxis von Eugène Achet, die eben als einzige in der Fotoliteratur angeführt wird, ist aus verschiedensten Gründen besonders prominent und breit rezipiert worden. Sie ist aber weder die früheste noch die einzige. Also das kann auch nicht so ganz die Wurzel sozusagen sein. Denn beispielsweise bezeichnete der Mediziner Robert Koch 1881 nannte die Beweiskraft der Fotografie Dokument. 1889 im Fall des British Journal of Photography ein fotografisches Archiv aufzubauen, dessen Aufnahmen dann zukünftig als Dokumente dienen könnten. Und 1901 wurde in Genf ein Verein zur Gründung eines schweizerischen Museums fotografischer Dokumente ins Leben gerufen. Ich folgere jetzt daraus, dass die Genese der Kategorie des Dokumentarischen in zwei verschiedene Phasen aufgegliedert werden muss. In einem ersten Schritt kam sie in einem Zuge einer Ausdifferenzierung von verschiedenen Funktionen und Darstellungsweisen von Fotografien in den 1880er Jahren für einzelne Anwendungsformen zu einem Anspruch, dass die Bilder als Dokumente dienen könnten. Das ist in den 1880er Jahren eben zu so einer Ausdifferenzierung von Anwendungsformen und Funktionen und auch Darstellungsweisen von Fotografien gekommen ist. Das wird in der Fotogeschichtsschreibung mehrfach festgestellt worden. Es ist aber dabei nie auf das Dokumentarische oder wirklichkeitsbezogene Fotografien dabei eingegangen worden oder berücksichtigt worden. Dabei gibt es in den 1880ern schon eine erste Ausformulierung der Kategorie dokumentarisch, und zwar in den Schriften des medizinischen Fotografen Albert Lohnt. Der hat ein Buch über die moderne, also es heißt die moderne Fotografie geschrieben und darin einen ersten Definitionsversuch gemacht. Er widmete der Dokumentarfotografie ein eigenes Kapitel, das er an dem Beginn des Abschnitts zu den verschiedenen Anwendungsformen der Fotografie stellte. Darin definiert er die Dokumentarfotografie als jene Einsatzform der Fotografie, in der dieses Sichtbares exakt kopiere bzw. auch aufzeichnet, aber dabei Ergebnisse liefert, die auch anders erreicht werden können, zum Beispiel durch Beschreibungen, zeichnerische Skizzen und so weiter. Demgegenüber habe sie aber den Vorteil, besonders schnell und besonders wahrheitsgetreu zu sein. Unterschieden hat er die Dokumentarfotografie von jenen Formen, die durch ihren Aufnahmeprozess selbst neue Erkenntnisse bringen. Das heißt, darstellen, was anders nicht sicht- oder erfahrbar wäre, wie beispielsweise Mikrofotografie oder Chronofotografie. Das heißt, er macht eine Abgrenzung zwischen den Einsatzformen, wo Fotografie eigentlich eine eigene wissenschaftliche Untersuchungsmethode stattfindet, und denen, wo Fotografie sozusagen nur aufzeichnet. Das sind für ihn Porträtfotografien, Reisefotografien, die Reproduktion von Kunstwerken und Fotografien, die Zustände nach Katastrophen oder Schritte im Arbeitsprozess darstellen oder festhalten. Diese Bedeutungsfestlegung, die Land da getroffen hat, war aber weder besonders weit verbreitet, noch war sie allgemein gültig, denn es finden sich gerade für die von Land aufgezählten Bildgattungen zu der Zeit nur ganz selten die Bezeichnungen dokumentarisch, sondern sie können viel, also dieser Versuch von Land kann vielmehr als signifikant für einen Prozess der Aushandlung von Statuszuschreibungen an Fotografien angesehen werden. Und in dem Zuge haben sich dann die Bilder auch als Dokumente etabliert. Daneben kristallisierte sich aber zu der von Land beschriebenen fotografischen Praxis in unterschiedlichen Sprachen verschiedene Bezeichnungen heraus. Also beispielsweise im Englischen das Wort Record Photography und im Deutschen die Bezeichnung Aufnahme, die jetzt historisch bei uns ein bisschen schwammig geworden ist, weil jedes Foto mittlerweile Aufnahme heißt. Das war aber im 19. Jahrhundert nicht so. Diese, also Record Photography und Aufnahme, sind Begriffe, die so eine bestimmte Nähe zu Dokumenten oder einem Dokumentcharakter ausdrücken, aber nicht so klar darauf Bezug nehmen wie das spätere Wort dokumentarisch. Dieses hat sich dann in einem zweiten Schritt ab den späten 20er Jahren und vor allem eben in den 30er Jahren großflächig durchgesetzt. Und insbesondere im englischen Sprachraum wurde dieser Begriff mit einer Rhetorik des Neuen versehen. So schrieb, das habe ich anfangs schon erwähnt, Baumol Newhall, aber 1938, und ich möchte ihn jetzt original zitieren: "The use of the word documentary in connection with photography is comparatively new." Im gleichen Jahr behauptete Fotograf Edward Steichen: "One of the favorite words today is documentary." Es stellt sich jetzt also die Frage, welche Veränderungen die Begriffsverschiebung von Record Photography zu Documentary Photography markieren sollte. Welche Entwicklungen ließen die bestehenden Terminologien nicht mehr adäquat erscheinen? Und welcher Umschlag geschah eben zwischen Record und Documentary, zwischen Aufnahme und Dokumentarfotografie? Und daran schließt sich dann in weiterer Folge die Frage daran an, welche Faktoren denn für die Popularität des Begriffs des Dokumentarischen maßgeblich sind. Ich möchte das, was ich jetzt mal so theoretisch beschrieben habe, kurz an einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar ein besonders gut geeignetes Beispiel für Record Photography ist die fotografische Praxis der British Survey Bewegung. Weil von ihren Protagonisten wurde ein schriftlicher Diskurs geführt, wie denn die Fotografien beschaffen sein sollen, die diesen rein aufzeichnenden Charakter, der die Record Photography ausmacht, wie die denn beschaffen sein sollen. Unter dem Überbegriff Survey-Bewegung werden jene Bestrebungen in Großbritannien zusammengefasst, die versuchten, materielle Reste der Vergangenheit, also insbesondere der britischen Kultur, festzuhalten, indem sie sie fotografisch aufzeichneten, also zum Beispiel Gebäude, Kirchen, Siedlungen, Volksbräuche und so weiter. Ich habe jetzt hier nur ganz exemplarisch eine Fotografie von 1911 von der Survey of Kent mitgebracht. Die werden immer geografisch geordnet. Ein ganz, ganz klassisches Bild, das es auch in der frühen volkskundlichen Fotografie in Kontinentaleuropa ganz viel gibt, die sogenannte Häuserfotografie, wo Gebäude festgehalten werden. Die Survey-Bewegung war in Gesellschaften und Vereinen organisiert und wurde vorwiegend von Amateurfotografen betrieben. In diversen Publikationen entspann sich ein Diskurs darüber, welche Charakteristika die Record Photography ausmachten. So hieß es beispielsweise im British Journal of Photography 1908, die Fotografen hätten, Zitat, sich von allen in Ehren gehaltenen Ideen über Komposition zu trennen und sich damit zu begnügen, in einer schamlos realistischen und neutralen Weise von unbegrenzter Buchstäblichkeit fortzufahren. Zitat Ende. Die Aufnahmen sollten also möglichst scharf, detailreich und klar sein, das heißt ohne bildnerisches Kompositionsprinzip, und dass die einzelnen Elemente der abgebildeten Gegenstände vielleicht undeutlich oder unkenntlich werden lassen könnten. Und damit wurde diese Art von Fotografie als Gegenentwurf zur piktorialistischen Fotografie verstanden, die in dieser Zeit sehr en vogue war und Anspruch auf eine künstlerische Gestaltung erhoben hat. Sie zeichnet sich durch ein an Malerei orientierte Kompositionsprinzipien, durch künstlerische Gestaltungsmittel und eine individuelle Handschrift des Fotografen aus. Und auch hier habe ich jetzt nur ein Beispiel mitgebracht von 1907, wo man ganz gut erkennt, dass für den malerischen Eindruck sozusagen die Erkennbarkeit quasi geopfert wird oder die nicht im Vordergrund steht, wo sozusagen mit Nebel und Unschärfen versucht wird, den Chiaroscuro-Effekt wie in der Malerei zu erzeugen, wo vor allem die Bildflucht, der Bildaufbau im Vordergrund steht. Genau, man zwar an sich Häuser kennt, aber ganz klarer Unterschied zu der vorigen Fotografie, wo die Architektur im Zentrum gestanden ist. Elizabeth Edwards hat sehr viel zur Survey-Bewegung geforscht und arbeitete in ihren Studien die Komplexität des Verhältnisses von piktorialistischen Fotografien und der Record Photography heraus. Die Abgrenzung war nicht ganz so einfach, wie es in den damaligen Texten scheint, denn auch die Record Photography hatte das Problem, dass sich das Pittoreske sozusagen über die Motivwahl eingeschlichen hat. Also auch das war ja per se im Verfallen begriffene Gebäude, malerisch, pittoresk und so weiter. Gleichzeitig gab es Fotografen, die sowohl piktorialistische Aufnahmen gemacht haben, als auch für die Surveys fotografiert haben. Also es war alles relativ verzahnt. Trotzdem gab es ein Ideal einer Opposition, dass die beiden Darstellungsweisen nichts miteinander zu tun hätten und vor allem aus der Record Photography die künstlerischen Praktiken auszuschließen seien. In den 30er Jahren entstand dann eine fotografische Bildpraxis, die sich erstmals selbst dokumentarisch nannte und ganz ähnliche Ziele verfolgte wie die Survey-Bewegung, weshalb ich sie jetzt damit vergleichen möchte, um eben diesen Umschlag von Record zu Documentary Photography zu verdeutlichen. Es handelt sich um die Fotografie der US-amerikanischen Regierungsorganisation Farm Security Administration. Und an deren fotografischer Praxis haben sich auch die ersten schriftlichen Diskurse über Dokumentarfotografie, also explizit Dokumentarfotografie, entsponnen. Die Farm Security Administration wurde 1935 als Resettlement Administration gegründet, 1937 dann eben in Farm Security Administration umbenannt und 1942 aufgelöst, beziehungsweise ging sie im Office of War Information unter ein über. Der Einfachheit halber werde ich sie jetzt im Folgenden FSA nennen bei ihrer offiziellen Abkürzung. Sie hatte die Aufgabe, im Rahmen von Präsident Roosevelts New Deal Sozial- und Infrastrukturprogramme für die verarmte Landbevölkerung der USA zu organisieren. Also in der Folge von Industrialisierung der Landwirtschaft, Missernten, Dürreperioden und so weiter war es zu einer Verarmung der Landbevölkerung gekommen und diverse Hilfsmaßnahmen wurden ins Leben gerufen, also von der FSA auch organisiert, zum Beispiel kooperative Wohn- und Agrarprojekte, Camps für obdachlose Landarbeiter und Landarbeiterinnen, Ausbildungsprogramme und so weiter. Und um diese Maßnahmen bekannt zu machen und um in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von diesen Maßnahmen zu schaffen, wurde innerhalb dieser Regierungsorganisation eine eigene Photographic Section gegründet, die die Aktivitäten der FSA dokumentieren sollte, aber auch das Landleben und die Veränderungsprozesse. Ihr Leiter Roy Stryker beauftragte dafür professionelle Fotografinnen und Fotografen, darunter so Bekannte wie Walker Evans und Dorothea Lange. Ab 1937 weitete er dann die Aufgabe dieser Photographic Section aus und setzte zum Ziel, eine umfassende Dokumentation des Landlebens in den USA zu erstellen. Es sollte eine visuelle Enzyklopädie des ländlichen Amerikas werden. Es sollte aufgezeichnet und festgehalten werden, was bereits durch die Industrialisierung der Landwirtschaft im Verschwinden begriffen war. Und damit verfolgte die Fotografie der FSA ein ganz ähnliches Ziel wie die Survey-Bewegung, nämlich im Verschwinden begriffene Elemente der eigenen Kultur bzw. des eigenen Landes mit der Fotografie zu bewahren und festzuhalten. Aber jetzt genau in der Beschaffenheit, wie das mit fotografischen Mitteln gemacht werden sollte, gibt es eklatante Unterschiede zwischen diesen zwei fotografischen Praktiken. Und der Leiter der FSA hat auch selbst in Texten versucht, seine Praxis zu legitimieren. Und ich habe jetzt ein Zitat mitgebracht, wo sie ganz klar von den rein aufzeichneten Praktiken, wie sie noch die Record Photography gefordert hat, abgrenzt. Und zwar, Zitat, "The mass of social and vital data can be nothing more or less than an indiscriminate accumulation of details, which have to be submitted to a process of selection and organization before there is meaning. The documentarian either selects from recorded details or selectively records them. The first is the procedure of the archivist, the second of the artist. We are not concerned with the assemblage of ready-made documents, nor are we concerned with the promiscuous chronicling in which there is always a possibility of unconscious documentation. The news photographer will do much of that, if only because he is generally a sort of human tripod, setting up wherever the purveyors of news discover some fresh stock. The true perception of significant details, most of which are hidden in the commonplaces of life, is the job we have at hand. The documentary photography makes more than mere records of the superficial. Also, through the mechanical nature of his medium, he is confronted with what Lewis Mumford calls the determinism of the object. He can, by careful selection of viewpoint and skillful usage of light, impart the actuality of the material which is before the camera. He must be able to discern the meaning that may be hidden in a commonplace situation. Stryker betont also, dass es eben nicht um die reine Aufzeichnung von Erscheinungen geht, sondern um das Erkennen und die entsprechende Auswahl und Anordnung signifikanter Elemente. Seiner Auffassung nach ist Documentary Photography more than mere records. Diese Konzeption des Dokumentarischen klingt schon fast wie eine Antwort auf die Fotografie der Survey-Bewegungen. Und die war ja nur eine von vielen diesen aufzeichnenden Praktiken, die um die Jahrhundertwende eine schon unüberschaubar gewordene Menge an Aufzeichnungen und Daten hervorgebracht hatte. Und um jetzt Stryker zufolge das Signifikante einer Situation zu erkennen, was er ja gefordert und adäquat fotografisch darstellen zu können, bedarf es zweierlei für ihn. Erstens einer gründlichen Kenntnis der Gegebenheiten bzw. des zu dokumentierenden Sachverhalts und zweitens bildkompositorisches und künstlerisches Können. Um das Sachwissen zu gewährleisten, versorgte Stryker seine Fotografinnen und Fotografen persönlich mit Informationen über die kulturellen, sozialen, ökonomischen und politischen Belange der Region, die sie dokumentieren sollten. Also er empfahl ihnen Forschungsliteratur, hielt ihnen sogar selbst Vorträge und so weiter. Gleichzeitig hielt er aber auch fotografische und künstlerische Kompetenzen für notwendig, um Sachverhalte adäquat ins Bild zu setzen. Stryker schreibt, Zitat, "It is necessary to master all the art of the pictorial photographer before you can start out to produce consistency in the documentary field." Und ich möchte das jetzt ganz kurz an einer Fotografie von Walker Evans erläutern, die er für die Farm Security Administration gemacht hat, die eben auch Gebäude zeigt, die aber sozusagen einerseits diese Erkennbarkeit und diesen Aufzeichnungscharakter wie in der Survey-Fotografie gefordert hat, andererseits aber ganz klar und deutlich erkennbar einen gut strukturierten und nach künstlerischen Kriterien gemachten Bildaufbau und Bildkomposition. Also ich glaube, es wird sehr schnell deutlich mit dem großen Kreuz im Vordergrund, dass er eine formale Analogie in den Strommasten dahinter hat, die sozusagen diese ganz deutliche vertikale Gliederung der Bildebenen verzahnt, gleichzeitig symbolisch stark aufgeladen ist. Es ist sozusagen das Arbeiterleben, das vom Friedhof, von der Wohnung, dem Arbeiten und der Fabrik bestimmt ist, die quasi die Arbeiterwohnung, der Lebensraum ist eingequetscht zwischen diesem verzahnten Friedhofskreuz und den Fabriken und so weiter und so fort. Also da ließe sich jetzt viel noch sozusagen weiter interpretieren, aber es ist klar, dass es einen künstlerischen Aufbau da drin gibt, um sozusagen eine bestimmte Message zu vermitteln. Bildkünstlerische Gestaltungselemente werden also nicht mehr als Gegensatz aufgefasst, wie in der Survey Photography, sondern sie werden zu einem genuinen Teil dokumentarischer Darstellung. Damit geraten aber die Thesen von so prominenten Fotohistorikern und Fotohistorikerinnen wie Abigail Solomon-Godot, Tim Stahl oder Susanne Holschbach ins Wanken, die in ihren Erklärungen der Entstehung der Kategorie Dokumentarfotografie von einer Opposition zwischen Kunst- und Gebrauchsfotografie ausgehen. Sie nehmen an, dass bis zur Anerkennung des Kunststatus von Fotografien in den 1920er Jahren alle Fotografien selbstverständlich als dokumentarisch aufgefasst worden wären. Erst die Einordnung bestimmter fotografischer Praktiken ins Künstlerische hätte in der Folge eine Unterscheidung zu bisherigen fotografischen Aufnahmen notwendig gemacht und daher aus dem bereits existierenden eine eigene Kategorie entstehen lassen. In dieses Erklärungsmodell ist nun aus mehreren Gründen problematisch. Zum einen gab es, wie ich vorhin beschrieben habe, bereits ein Vokabular für die aus heutiger Sicht dokumentarischen Qualitäten der Fotografien, nämlich Aufnahme im Deutschen, Record Photography im Englischen. Diese explizit zu nennen, wurde also nicht erst durch die Anerkennung der künstlerischen Fotografie nötig, sondern war Teil des bereits bestehenden Diskurses zur Fotografie. Zum anderen wurde, wie soeben gezeigt, künstlerische Fertigkeiten als notwendig für die Herstellung von Dokumentarfotografien angesehen. Zusätzlich wurden genau in dem Moment, in dem sich die Bezeichnung dokumentarisch verbreitete, die sogenannten Darstellungen im Kunstkontext rezipiert und von den Produzenten dieser Bilder ein künstlerischer Anspruch gestellt. Also beispielsweise wurden diese Fotografien von Walker Evans bereits 1938 im MoMA in New York gezeigt. Der jetzt schon mehrfach erwähnte Fotohistoriker Bormann Newhall hat ebenfalls 1938 den von ihm nun erstmals als dokumentarisch klassifizierten Fotografien von Matthew Brady aus dem US-amerikanischen Bürgerkrieg mehr ästhetischen Wert zugeschrieben als piktorialistischen Aufnahmen. Es kann also weniger von einer Abgrenzung gegenüber künstlerischer Fotografie gesprochen werden, als von einem Ineinandergreifen von Kunst- und Gebrauchsfotografie. Der Terminus dokumentarisch bezeichnet nicht eine Demarkation, sondern einen Überschneidungsraum von künstlerischen und nicht künstlerischen Elementen. Und nachdem ich nun beschrieben habe oder so kurz skizziert habe, welchen Umschlag es von Record Photography zu Documentary Photography gibt, komme ich zu meiner zweiten Frage, nämlich worauf denn die Popularität des Begriffs Dokument zurückzuführen ist. Was macht diesen Begriff so passend? Was scheint er auszudrücken, was Record Photography und Aufnahme nicht ausdrücken können? Und um dem nachzugehen, möchte ich kurz eine Begriffsgeschichte des Dokuments skizzieren. Ich nur kurz. Das Wort Dokument leitet sich von lateinisch Documentum ab und heißt übersetzt Lehre, Beispiel oder Lektion. Es bezeichnet alles, was dem Unterricht dient. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts bildete sich dann jene Bedeutung heraus, die uns heute meist als die ursprüngliche erscheint, nämlich die Bezeichnung von Schriftstücken zum Beweis einer Tatsache. Als zentralen Grund für diese Bedeutungsverschiebung führt der Kulturwissenschaftler Nils Lund die Entstehung von Staatsbürokratien in Europa seit dem 17. Jahrhundert an. In diesen Systemen wurden zuvor mündlich getroffene Vereinbarungen nun durch schriftliche Aufzeichnungen ersetzt. Dokumente in Form von Schriftstücken gewannen an Bedeutung, sie bekamen die Funktion von Beweisen und Authentizität wurde zu einer ihrer zentralen Eigenschaften. Die Bedeutungsebene der Informationsvermittlung blieb aber weiterhin enthalten. Im 19. Jahrhundert wurde dann diese Verengung des Dokumentsbegriffs auf Schriftstücke sukzessive wieder erweitert. Und dafür waren mehrere Faktoren ausschlaggebend, unter anderem die sich seit dem späten 18. Jahrhundert verändernde Wissenschaftskultur, in der empirische Beweise an Bedeutung gewannen. Um deren Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wurden verschiedenste Aufzeichnungspraktiken entwickelt und zahlreiche Apparate und Techniken erfunden. Davon sind jetzt Fotografie und Film nur ein Beispiel, genauso wie Wachswalzen für Tonaufnahmen, sämtliche Mimeographen und was es alles gibt. Die zentrale Neuerung dieser Aufzeichnungsverfahren war deren Indexikalität, die oft als Kernmerkmal dokumentarischer Darstellungen angesehen wird. Darüber hinaus dienten sie aber gleichzeitig als Speichermedien und Reproduktionstechniken. Neben diesen Faktoren brachten die Industrialisierung und Technisierung neue Textsorten wie Patentschriften, Statistiken oder Industriekataloge hervor. Diese Pluralisierung an schriftlichen und materiellen Medien, welche die Funktionen von Wissensvermittlung und Belegen vereinten, führte zu einer Ausweitung des Dokumentsbegriffs. Als Dokument wurden nicht mehr nur Schriftstücke zum Beweis einer Tatsache bezeichnet, sondern jede Form materiell fixierten Wissens, das der Konsultation, dem Studium oder als Beweis dienen kann. Und diese enorm gestiegene Menge und Vielfalt an Dokumenten bzw. Repräsentationen des Wissens ließen ein neues Arbeitsfeld entstehen, nämlich die Dokumentation. Um die Jahrhundertwende kam es an der Schnittstelle von Bibliotheken und Archiven zu Bemühungen, die verschiedenen Textsorten und Medien nicht mehr nur zu sammeln, sondern auch deren Inhalte zu erschließen. Denn bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts erschien die Fülle an Informationen für den einzelnen Menschen nicht mehr überblickbar. Die neuen Medien der Speicherung, Reproduktion und Distribution von Wissen und Daten generierten eine Unmenge an Informationen und gleichzeitig boten sie aber auch das Potenzial zur Lösung dieses Problems. Denn nun konnten die Informationsträger leichter zerteilt, neu zusammengestellt und beliebig verbreitet werden. Und diese Behandlung sollte auch zur grundlegenden Methode der Dokumentation werden, zur Erschließung des Wissens. Entstanden war die Dokumentation aus den bibliografischen Abteilungen wissenschaftlicher Gesellschaften, die die Aufgabe hatten, die zunehmende Zahl wissenschaftlicher Publikationen und Periodika zu erschließen. So hieß auch das Institut, das gemeinhin als die Gründungszentrale der Dokumentation angenommen wird, Institut International de Bibliographie. Es wurde 1895 von Paul Audley und Henri Lafontaine in Brüssel gegründet und setzte sich zur Aufgabe, das Wissen der Welt zugänglich zu machen. Nicht weniger. Die Historikerin Monika Domann arbeitete heraus, dass sich die Dokumentation durch die aktive Behandlung des Materials von Bibliotheken und Archiven abgrenzte. Sie schreibt, Zitat, Schriftstücke, Bildmedien und Tonmaterial waren in den Augen der sogenannten Dokumentalisten nur Rohmaterial. Um sie in Dokumente zu verwandeln, mussten sie zunächst verarbeitet werden. Zitat Ende. So sammelten die Dokumentationsstellen beispielsweise nicht nur Publikationen, sondern erstellten auch Abstracts einzelner Beiträge und erschlossen so deren Inhalt. Durch die neuen Reproduktionstechniken wie Fotokopie oder Mikrofilm konnten Bücher, Zeitschriften etc. in einzelne Einheiten zerteilt, neu zusammengestellt und rekontextualisiert werden. Das wohl bekannteste Beispiel für so eine Praxis wäre der Zeitungsausschnitt. In diesem Zusammenhang wurden auch Bilder zu einzelnen Informationseinheiten und damit zu Dokumenten. Von Seiten der sich professionalisierenden Informationserschließung wurde also ein Status von Bildern als Dokumente etabliert. Interessant ist aber auch die Parallele in den Handlungsweisen der Informationserschließung zu jenen der visuellen Dokumentation, wie sie beispielsweise die FSA verfolgte. Wesentlicher Bestandteil der Formen der Behandlung von Informationsträgern zur Erschließung ihres Inhalts war die Selektion signifikanter Elemente. So ist zu erklären, dass Stryker in dem eben zitierten Text die Auswahl aufgezeichneter Details als Methode des Archivars bezeichnete. In Relation dazu sah er das selektierende Vorgehen im Aufzeichnungsprozess selbst als künstlerischen Prozess. Um das Wesentliche einer Situation festzuhalten und darzustellen, sollte der Dokumentarfotograf oder die Dokumentarfotografin mittels Auswahl der Perspektive, der Belichtung, der Lichtregie etc. signifikante Elemente ins Bild setzen. In Analogie zur Erschließung von Informationen durch Auswahl des Signifikanten in der Dokumentation wurde in der Dokumentarfotografie die Erschließung der Wirklichkeit durch die Selektion des Signifikanten mittels bildkünstlerischer Mittel angesehen. Daher plädiere ich dafür, die Etablierung der Kategorie Dokumentarfotografie in den Zusammenhang mit den gleichzeitig entstehenden Techniken der Informationserschließung zu sehen. Und meine These ist, dass eine Analyse der Formierung der Kategorie des Dokumentarischen nicht ohne eine Untersuchung der Konzeptionen und konkreten Ausgestaltungen von Dokumenten auskommen kann. Denn erst das Ineinandergreifen von Transformationen sowohl von Dokumenten als auch von Bildern hatte zum Dokumentstatus von Bildern geführt. Zum einen veränderte der Anspruch von Bildern als Dokumente zu gelten den Charakter von Dokumenten, wie ich das in der ersten Phase beschrieben habe. Zum anderen war eine Erweiterung des Dokumentbegriffs die Voraussetzung für die Anerkennung von Bildern als Dokumente. Diese Veränderungen bedingten sich also gegenseitig. Und abschließend möchte ich jetzt nur einen ganz kurzen Ausblick geben, was denn aus so einer Perspektive gewonnen werden könnte, was denn eine genauere Betrachtung der Formierung der Kategorie für die weitere Beschäftigung mit dokumentarischen Praktiken sowohl im Laufe des 20. Jahrhunderts als auch in der Gegenwart bringen kann. Fasst man nämlich die Kategorie des Dokumentarischen als intrinsisch verwoben nicht nur mit Wahrheitsdiskursen, sondern auch mit Praktiken der Informationserschließung auf, dann erscheinen die Konjunkturen des Dokumentarischen in den Künsten nicht mehr nur auf einer inhaltlichen Ebene begründet. Das heißt, dass Hinwendungsformen zu außerkünstlerischen Wirklichkeiten in sozialen, politischen und ökonomischen Krisenzeiten. Das ist so ein beliebter Topos in der Kunstgeschichte, dass immer dann die dokumentarischen Praktiken vermehrt auftreten, wenn das Politische besonders relevant wird, beziehungsweise wenn durch besondere Situationen die außerkünstlerische Welt quasi in den Kunstbetrieb geholt werden muss und sich dann sozusagen durch diese Mittel auch die Kunst eine Weltbezogenheit und eine politische Relevanz sozusagen behaupten muss. Wenn man sie aber zusammen denkt, die dokumentarischen Darstellungsverfahren mit der Techniken der Informationserschließung und vor allem, wenn man sie als eine Auseinandersetzung mit den Veränderungen in der Informationsvermittlung in anderen gesellschaftlichen Bereichen versteht, dann sind auch die Perioden, in denen das Dokumentarische in der Kunst gehäuft auftritt, dann fällt auf, dass das auch die Zeiten sind, in denen sich große Strukturveränderungen in der Informationsvermittlung oder in der Stellung von Informationen getan haben. Also beispielsweise sind das die 60er und 70er Jahre. Da gibt es sozusagen von Seiten der Kunst die Änderung, dass es nicht mehr Dokumentarfotografen waren, die einen künstlerischen Anspruch gestellt haben, sondern dass erstmals bildende Künstlerinnen und Künstler dokumentarische Techniken als künstlerische Praktiken verwendet haben. Also die von ihrer Ausbildung, von ihrer Sozialisation alles Künstler waren und dokumentarische Praktiken wurden Teil der künstlerischen Praktiken. Gleichzeitig wurden bestehende Konvolute an Dokumentarfotografien, also vor allem jetzt Fotografien, im großen Maßstab in den Kunstkontext transferiert. Also sie wurden von Museen aufgekauft. Da gibt es auch einen großen Diskurs zu dieser Rekontextualisierung. Und meiner Meinung nach kann man das auch in Zusammenhang sehen mit der geänderten Rolle von Informationen, gerade in den 60er und 70er Jahren, wie sie durch die Transformation der Industriegesellschaften hin zu Dienstleistungsgesellschaften, das ist jetzt die ganz grobe Modell, verhandelt wurde, denn es entstand da auch zum ersten Mal der Diskurs um die Informationsgesellschaft. Also Informationen und die Informationsvermittlung und wie auch einzelne Leute an Informationen kommen, wurde zu einem sehr großen Thema. Der zweite Bereich, der immer als so eine große Konjunktur des Dokumentarischen in der Kunst angenommen wird, ist die späten 1990er Jahre und das frühe 21. Jahrhundert. Also in zahllosen Texten wird der Boom des Dokumentarischen zu dieser Zeit festgestellt und der theoretische Diskurs hat auch extrem zugenommen zum Dokumentarischen, was dann auch in sehr vielen Texten in Zusammenhang gestellt wird mit 89 und den Post-89 gesellschaftlichen Veränderungen. Man kann es aber genauso in Zusammenhang sehen mit der Digitalisierung, der Verbreitung des Internets und dieser ganz grundsätzlichen Umstrukturierung von Informationsverarbeitung, Verbreitung und Vermittlung. Also Digitalisierung, das ist mir ganz wichtig, und Internet lösen nicht nur eine neue Konstellation von Diskursen zur Wahrheitsrepräsentation aus, sondern auch zur Verfügbarkeit und zur Strukturierung von Informationen. Und mit diesen kurzen Skizzen wollte ich verdeutlichen, dass es zu einer Pluralisierung an Bedeutungen kommt, wenn man die Kategorie des Dokumentarischen aus ihrer Formierung heraus begreift. Dass sie eine Komplexität bekommt, die sie jetzt weg von einer Abgrenzungskategorie, das Dokumentarische ist nicht Kunst, das ist nicht reine Gebrauchsfotografie, sondern dass man zu einer größeren Fülle an eigenständigen Funktionen kommt, wenn man es aus dieser Perspektive herausdenkt. Dankeschön.